Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Heute treffen wir uns wieder zur Alltagswerkstatt mit dem Psychotherapeuten und Bestsellerautoren mit Dr. Jakob Derbelowski. Und unser Schwerpunktthema, das ist Alle trampeln auf mir rum. Mein Name ist Sabine Böhler. Das ist natürlich bildlich gemeint, wenn wir sagen, alle trampeln auf mir rum. Und jetzt ist so die Frage, worum geht es uns heute? Früher oder später findet sich jeder mal in der Situation, in der alles, so scheint es, schief geht. Ja, und die Umwelt und man selbst natürlich auch überlegt, was ist da schiefgelaufen? Und nicht selten kommt es vor, dass man intensiv bei sich den Fehler sucht oder die anderen Menschen Erwartungen anklingen lassen oder sogar Hättensätze loslassen. Hättest du nicht, warum hast du nicht, du hättest doch, du hast auch nicht. Pünktchen, Pünktchen an das und das gedacht. Das sind innere Sätze und auch Sätze, die uns von außen entgegenkommen. Und Ihnen fallen da bestimmt auch viele Redewendungen ein. Und nicht selten passiert es, dass man sich schuldig fühlt und fragt, ja, warum immer ich und warum habe ich nicht? Und so ein Gedanke hochkommt, dass alle auf einem rumtrampeln. Die Familie, die Kinder, die Geschwister, die Kollegen, Leute aus der Pfarrei, im Verein oder noch schlimmer, der eigene Partner. Und ein Gedanke kommt dazu, dass man denkt, keiner nimmt Rücksicht auf mich, keiner hört mich und dabei meine ich es doch nur gut. Ich bin doch besorgt um jeden und ich muss mich doch um alles kümmern, wenn nicht ich, wer sonst? Das sind wirklich belastende Gedanken, liebe Zuhörer, die für viele Menschen zum Alltag gehören. Alle trampeln auf mir rum. Wir schauen uns gemeinsam heute dieses Werkstück an und halten Ausschau aus möglichen Wegen, wie man aus dieser Rolle herauskommen kann, verantwortlicher zu sein, aus der Rolle dazuliegen, dass sie auf einem rumtrampeln. Und wie immer in der Alltagswerkstatt, liebe Zuhörer, möchten wir, dass Sie aktiv mitarbeiten und unsere Sendung dann auch später durch Ihre Beiträge bereichern mit Ihren Fragen und uns schildern, wie Sie vielleicht Lösungen gefunden haben, dass Sie nicht mehr auf sich rumtrampeln lassen. Und es ist eine gemeinsame Werkstatt mit dem jeweiligen Thema heute eben alle trampeln auf mir herum. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich den Leiter unserer Alltagswerkstatt, den Arzt und Psychotherapeuten, Dr. Jakob Derbelowski. Schönen guten Morgen, guten Tag.
Guten Tag, Frau Böhler.
Der Herr Dr. Derbelowski, liebe Zuhörer, er lebt und wohnt und arbeitet und wirkt hier in Germering. Das liegt in der Nähe von München. Er ist Mediziner. Eigentlich war er mal ein Gynäkologe. Er ist Facharzt für Psychotherapie und Umweltmediziner oder er ist immer noch Gynäkologe, arbeitet aber in einer Privatpraxis für Psychotherapie. Er ist ausgebildet unter anderem in Psychoanalyse, Psychodrama, Verhaltens- und Gesprächstherapie und er hält Vorträge auch und bildet Menschen weiter oder gibt auch Beratung, auch in Firmen, ja in ganz Deutschland und sogar auch im europäischen Ausland. Der Dr. Derbelowski, liebe Zuhörer, hat zusammen mit seinem Vater den Bestseller verfasst, geschrieben, Liebenswert bist du immer. Und in dem Buch gibt er uns Hilfen mit Hilfe der Psychopädie. Und zwar Hilfestellungen, wie wir unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen, zu uns selbst und dann auch zu Gott stärken und tragfähig leben können. Was ich dabei immer gerne sage und was ich auch im Laufe der Jahre gelernt habe, es geht dabei ganz sehr um die Herzensbildung. Das ist ein ganz zentrales Thema. Und unser Herz formen, das möchte ja auch Gott, dadurch, dass er uns in Gemeinschaft hineingeboren hat. Und zum ersten Mal sind wir am 26. August 2004 auf Sendung gegangen mit der Alltagswerkstatt. Und darüber freue ich mich sehr, Herr Dr. Derbelowski, über unseren Erfolg, den wir haben, den uns auch die Hörer immer wieder spüren lassen, dass sie unsere Sendung schätzen. Danke an dieser Stelle.
Ja, es freut mich auch sehr und ich möchte dann auch den Hörerinnen und Hörern danken, dass sie da mitmachen und mitwirken. Und ich habe auch aus den Rückmeldungen den Eindruck, dass das doch hilft, die Welt etwas erfreulicher für einen selbst zu bewältigen, wenn man an solchen Werkstücken arbeitet und neue Erkenntnisse und neue Wege vielleicht sieht, die einem vorher nicht so deutlich waren. Insofern freue ich mich auch sehr über diesen Erfolg und mache das Ganze auch gerne und, wie wir vorhin gesagt haben, vielleicht auch noch die nächsten 10 Jahre, so Gott will.
So Gott will, genau, das, da würde ich mich drüber freuen. Ja, was mich immer wieder verwundert, Herr Dr. Derbolowski, das ist, wenn wir uns gemeinsam Themen überlegen und rumschauen in den Alltag von uns Menschen, also in diese Werkstatt Alltag, dass wir immer wieder neue, alte Werkstücke neu entdecken, nämlich auch dieses Thema, die Thematik, alle trampeln auf mir herum. Und jetzt wollte ich so als erstes gern mal fragen, wie kommt es zu dem Eindruck? Was ist da Ihre Erfahrung auch aus Ihrer langjährigen psychotherapeutischen und auch beratenden Arbeit?
Sie meinen, wie kommt es zu der Erfahrung, dass jemand das Erlebnis hat oder glaubt, dass alle auf ihm rumtrampeln?
Genau, ja.
Das ist eine nicht ganz so einfach zu erklärende Sache und ich möchte deswegen, bevor wir das machen, noch ganz kurz denjenigen, die das Gefühl haben, dass alle auf ihn rumtrampeln, und in meiner Sprechstunde kommen da immer wieder Menschen, die das sagen, mein Mitgefühl ausdrücken, denn das ist ein schlimmer Zustand, wenn man sich so erlebt. Ja, und es ist eben deshalb auch, wenn wir das Thema heute nehmen, ein bewegendes Thema für die Betroffenen. Und nicht nur für die, sondern natürlich auch für die, die es mit ansehen müssen. Es ist ja gar nicht so leicht zu sehen, wie jemand mit sich umgehen lässt, wenn man sieht, dass er darunter leidet oder dass er daran vielleicht untergeht. Nun, glücklicherweise kann man das ändern. Das ist sehr erfreulich und das ist schon der erste Teil der Antwort auf Ihre Frage. Nun ist es für uns so, wir haben dieses Thema trotzdem genommen, obwohl es ein nicht leicht zu besprechendes Thema ist. Denn es handelt sich um etwas sehr Emotionales. Das heißt, alle, die das in irgendeiner Weise kennen, leiden ja darunter. Und wenn wir jetzt diese Sache uns anschauen und überlegen, wie kommt man da rein, was ist da eigentlich los, welche Mechanismen wirken da, wenn man so etwas sozusagen vom hohen Stuhl oder von der nicht betroffenen Warte aus bespricht, dann erlebt das natürlich ein Betroffener als vielleicht fehlendes Mitgefühl. Und dem möchte ich auf jeden Fall etwas vorbeugen, indem ich das hier anspreche. Denn man kann Situationen, wenn man in einer Gefühlssituation ist, sehr schlecht analysieren. Ja, wenn jemand weint, wird ihm kaum zugänglich sein, dass man nun analysiert, über welche Mechanismen es zu dem Weinen gekommen ist. Das kann man dann erst tun, wenn das Weinen vorbei ist vielleicht und er getröstet ist. Also insofern möchte ich Sie trösten, diejenigen, die betroffen sind oder die es mit ansehen müssen. Es gibt Aussicht, es gibt Licht, man kann es ändern. Und ich bitte Sie um Mitgefühl mit uns, wenn wir nun diese Sache doch etwas kühl betrachten, also weniger emotionsvoll, sondern einfach mal analysieren, was sind diese Geschichten. Und ich meine, da ist zum Beispiel schon der erste Gedanke nicht ganz bequem. Der heißt eigentlich, wenn jemand sagt, alle trampeln auf mir rum, dann muss man davon ausgehen, dass es mindestens zwei sind. Nämlich einer, auf dem getrampelt wird, und einer oder andere, die trampeln. Das ist zum Beispiel schon mal eine Frage dann, wer ist der Schuldige? Oder gibt es einen, der dafür verantwortlich ist? Oder sind es immer irgendwie beide? Auch wenn man natürlich vielleicht die Verteilung, wie viel Schuld jemand hat oder für wie viel jemand verantwortlich ist, unterschiedlich finden kann.
Habe ich Sie da richtig verstanden, wenn Sie sagen, da sind immer zwei, die auf einem rumtrampeln, dann ist eine Person ich selber und und mein Gegenüber.
Also Sie haben mich nicht ganz verstanden mit dem, was Sie gesagt haben. Es sind nicht zwei, die auf mir rumtrampeln, sondern es ist einer, der auf sich rumtrampeln lässt und einer, der trampelt.
Mhm. Oder also sind mehrere, zwei daran trampeln. Beteiligt.
Zwei Parteien. Mhm. Und die eine Partei ist immer der, auf dem getrampelt wird. Nur diese Erkenntnis ist ja nicht besonders angenehm. Einerseits, andererseits ist sie natürlich überhaupt der Schlüssel zu einer Lösung. Denn nur wenn der Betreffende, der bei dem Trampeln ja nun als Opfer sozusagen mitbeteiligt ist, erkennt, dass er selbst irgendeinen, und sei er noch so klein, einen Anteil daran hat, dann kann er was ändern und an diesem Anteil kann er ändern. Aber das ist sehr unbequem und deshalb auch nicht so, dass wir das gerne mögen, sondern in Wirklichkeit ist es so, wie wir das ja auch beim Mobbing sehr oft dann hören, was ja sowas Ähnliches ist, würde man doch nur die Trampler alle ausschalten können und verdammen können, dann wäre ja Abhilfe geschaffen. Denn wenn keiner da ist, der trampelt, dann kann auch keiner auf mir rumtrampeln. Aber es hätte sich an dem Problem nicht wirklich was geändert. Weil, wenn jemand zulässt oder es dazu kommen lässt, dass auf ihm rumgetrampelt wird, dann ist es leider so, dass wir nichts tun, mit dem wir nicht ein Ziel erreichen. Ja, also wir müssen die Frage stellen, wenn jemand auf sich rumtrampeln lässt, könnte es irgendetwas geben, was er dadurch erreichen will? Okay? Und wenn wir jetzt die Trampler wegnehmen, dann kann er diesen Weg zu diesem Ziel gar nicht mehr gehen. Das heißt, sein Problem wird das gleiche bleiben und er müsste jetzt es würde auf eine andere Weise sich äußern.
Das muss ich nochmal nachhaken. Damit
ist
ich
ja auch kompliziert.
Gut ist, damit ich auch mitkomme und vielleicht auch der ein oder andere Hörer. Also es ist so eine Fragestellung, die ich mir selber stellen könnte, als jemand, der sich als Opfer sieht, dass auf ihm rumgetrampelt wird, nämlich, was will ich vielleicht erreichen, wenn ich auf mir rumtrampeln lasse?
Richtig.
Okay.
Das ist natürlich schwierig zuzugeben, weil das ja eine blöde Situation ist. Aber tatsächlich ist es so, dass wir Menschen eigentlich immer nur Dinge tun, die in Richtung auf unsere Ziele, inneren Ziele führen.
Und was können das für Ziele sein?
Naja, das ist jetzt die Frage. Und das hören Sie. Und da finde ich es wunderschön. Da gibt es ein Gedicht von Goethe, das das doch sehr deutlich ausdrückt. Und vielleicht darf ich das kurz vortragen.
Gerne.
Das ist das Gedicht vom Veilchen, das auch als Lied vertont wurde und das ich früher in meiner Jugend auch selber gesungen habe. Es heißt, ein Veilchen auf der Wiese stand, gebückt in sich und unbekannt. Es war ein herzig Veilchen. Da kam eine junge Schäferin mit leichtem Schritt und munterem Sinn daher, die Wiese her und sang. Ach, denkt das Veilchen, wär ich nur die schönste Blume der Natur, auch nur ein kleines Weilchen. Bis mich das Liebchen abgepflückt und an den Busen matt gedrückt. Ach nur, ein Viertelstündchen lang. Ach, aber ach, das Mädchen kam und nicht in Acht das Veilchen nahm, zertrat das arme Veilchen. Es sank und starb und freut sich doch. Und sterb ich denn, so sterb ich doch durch sie zu ihren Füßen. Hier wird deutlich. Hier geht es ums Zertrampeln. Und hier geht es darum, weshalb das Zertrampeln immerhin besser ist, als überhaupt nicht beachtet zu werden. Ist das deutlich geworden?
Ich überlege gerade, wie ich da einhaken kann, um auch den Menschen gerecht zu werden, Herr Dr. Derbolowski, die eine tiefe Sehnsucht und ein tiefes Streben danach haben, beachtet zu werden durch ihr Tun, durch ihr Handeln.
Das sind wir alle.
Ja.
Ja, wir streben alle danach. Die Frage ist nur, welches ist der Weg? Ja, und es gibt natürlich, wenn wir jetzt diese Situation nehmen, dann sagen wir, aufs Leben übertragen, der Weg, was Sie wünschen, beachtet zu werden und so weiter, geliebt zu werden, geht nur darüber, dass ich mich sozusagen verrate, dass ich nicht das tue, was ich will oder was mir gut tut, sondern dass ich gefügig bin, dass ich mich nach den anderen richte, dass die anderen wichtig sind, dass ich den anderen gefalle, dass die sagen, der macht alles, was ich will, deswegen mag ich ihn. Ja? Das ist das große Problem. Nicht? So wie das Veilchen sagt, ach, wäre ich nur die schönste Blume der Natur. Das heißt, der Betreffende möchte alles tun, damit die Welt ihn sieht als schön, als edel, als hilfreich, liebreich und so weiter und ihm als quasi entgegenkommen bringt, indem er sagt, ach, was bist du für ein liebenswerter Mensch, zum Beispiel. Okay, das ist eigentlich der Mechanismus, der hier eine wesentliche oder die entscheidende Rolle spielt. Nicht? Das sozusagen, macht mit mir, was ihr wollt, nur liebt mich bitte. Oder bitte liebt mich, dafür mache ich alles. Auch, dass ich das, was ich für mich an Bedürfnissen habe und so weiter, nicht erfüllt bekomme.
Ja. Aber das machen doch viele Menschen total unbewusst, oder? Weil das sagt ja keiner freiwillig, liebt mich und dafür tue ich alles.
Also diese Äußerung kann man durchaus schon so hören. Mhm. Ja, dass jemand sagt, also wenn du das und das tust, dann mag ich dich. Haben wir doch alle als Kind erlebt. Mhm. Ja, wir haben erlebt, wenn du so und so bist, dann mag Mama dich nicht oder Papa oder. Nur wenn du so und so bist, dann mag dich die Mama. Ja, denken Sie an die Schulzeit. Wir hat ja gerade wieder mal angefangen. Da gab es früher so eine Note, die hieß Betragen. Nicht, wenn die Note Betragen sehr gut war, dann kann man davon ausgehen, dass der betreffende Schüler sich sehr gefügt hat und den anderen Freude gemacht hat und so weiter und dabei wahrscheinlich seine eigene Lebendigkeit und seine eigene Entwicklung hintangestellt hat.
Doch, Herr Dr. Derbolowski, es ist doch so, und gerade für uns Christen ist es doch so, dass wir ein Leben führen möchten, in dem wir Gott gefallen und auch anderen Menschen gefallen. Und das ist für uns ein ganz sehr hohes Streben, uns auch zurückzunehmen und auch aus Liebe Dinge zu tun.
Ist alles richtig, das ist alles richtig. Nur das, was Sie vorher gesagt haben, da möchte ich doch einen Widerspruch einfügen. Sie haben gesagt, wir Menschen möchten Gott gefallen. Ich glaube, wir gefallen Gott so, wie wir sind. Ja, das heißt, das kann nicht so unsere Aufgabe sein, sondern wir könnten vielleicht ein Leben so führen, wie wir das glauben. Trotzdem, und das ist ja vielleicht auch ein Weg daraus, ist die Erkenntnis da, dass Gott uns so, wie wir sind und was wir tun, lieben. Sonst würde er uns ja gar nicht leben lassen müssen. Ja, es ist nicht anzunehmen, dass wenn Gott uns nicht mögen würde, wo keine Liebe ist, ist kein Leben. Dann würden wir nicht leben. Also Gott gefallen, das ist abgesehen mal davon eine schwierige Aufgabe, weil wir Menschen ja auch fehlbar sind, nicht? Und die ganze Frage der Reue und der Buße und alles das, was wir tun, ist ja dem geschuldet, dass wir nach unserer Vorstellung Gott so nicht gefallen können. Und das andere, was Sie gesagt haben, die Frage, den anderen Menschen zu gefallen, das ist etwas, was wir gerade überwinden sollen. Ja, wir sollen die Menschenfurcht ablegen, wir sollen etwas anderes tun, wir sollen Gottes Werk zum Erblühen bringen, damit auch uns, ja, und nicht die anderen auf unsere Kosten. Denn das wäre ja auch wieder ein Frevel, wenn wir ein Geschöpf Gottes sind und lassen dieses Geschöpf, das wir selber sind, verkommen, weil wir anderen dienen müssen und weil wir andere zum Erblühen bringen, kann das nicht in sich stimmig sein. So heißt es zum Beispiel in einer Tradition, in einer christlichen Glaubenstradition, dass wenn wir eines Tages vor unserem Herrgott stehen, wird er uns nicht fragen, warum bist du nicht so gewesen, wie der andere dich hat haben wollen, sondern er wird uns vermutlich fragen, warum bist du nicht der gewesen, als der ich dich gedacht habe. Das heißt, warum hast du dich nicht verwirklicht, nicht mit deinen Talenten gewuchert? Okay?
Dann möchte ich auch noch kurz das Thema ansprechen, sich hingeben, sein Leben hingeben, auch für andere Menschen. Auch Mütter sind
das
bereit.
Das finde ich klasse. Mhm. Und aber dafür muss man Leben haben.
Wie passt das jetzt zu unserem Thema, zu unserem Werkstück, wo wir nach gehbaren Wegen suchen, alle trampeln auf mir herum. Was können da Missverständnisse sein?
Ja, die haben Sie gerade schon angesprochen. Mhm. Das Missverständnis heißt zum Beispiel, dass ich richtig bin, wenn ich anderen gefalle auf meine Kosten. Mhm. Ja? Oder wenn ich mich ständig bemühe, Gott zu gefallen, indem ich nicht so bin, wie ich bin, indem ich das nicht annehme, was ich habe, indem ich dauernd versuche, perfekt zu sein und so weiter.
Mhm. Ja? Und vielleicht eigene Bedürfnisse.
Das ist jetzt das Nächste. Mhm. Wenn ich das mache, das ist so, man kann sich das so vorstellen, dass jemand immer nach außen guckt und guckt, was ist mit den anderen und so weiter. Mhm. Natürlich ist das ein Punkt, den wir auch brauchen, weil ohne den Spiegel können wir uns auch nicht sehen. Mhm. Aber primär, wenn ich mein Handeln, alles, was ich tue, danach ausrichte, was sagen die anderen dazu, okay, dann verliere ich den Zusammenhang mit mir und den Zusammenhalt mit mir. Ja, das heißt eben nicht, und das wäre jetzt so ein, vielleicht so ein Missverständnis, vielleicht kann ich das gerade vorweg gleich noch mitsagen, wenn man jetzt meint, dass ich jetzt ein verwerflicher Egoist werden soll, dass ich jetzt sage, ich sehe nur noch mich und es kommt überhaupt nur noch darauf an, dass ich der Größte, Schönste und Höchste bin und Beste bin und so weiter. Das wäre total missverstanden. Aber schauen Sie, eine Mutter, die, sagen wir mal als Beispiel, sich das Gefühl hat, ihre Kinder trampeln auf ihr rum und ihre ganze Familie. Okay? Und sie versucht, es denen recht zu machen und verausgabt sich für die und gibt, was sie hat. Okay? Und gibt vielleicht sogar mehr, als sie hat. Dann wird am Ende sie alle sein. Und wenn sie alle ist, kann sie den anderen nichts geben. Das heißt, wenn ich als Eltern meinen Kindern was geben will, muss ich dafür sorgen, dass ich was habe. Das ist ja die Situation des Nestbaus. Ist doch, ich muss, wenn ich Kinder in die Welt setze, nicht wahr? Dann ist es doch günstig, wenn ich dafür sorge, dass die Umgebung und alles das vorhanden ist für das bestmögliche Gedeihen. Ja? Wenn ich aber dabei selber kaputt gehe und mich überfordere und zu viel von mir will.
Und auch nicht sichtbar bin, weil wenn ich auf etwas trete, dann ist es nicht im Blickfeld, aber wenn ich aufrecht stehe, rempelt man vielleicht aneinander und eckt an?
Ja, das, wissen Sie, das, was hier dahinter steht von dem, was ich sage, ist eigentlich das, dass wenn jemand sagt, alle trampeln auf mir rum, und das ist auch so das psychopädische Vorgehen, dass wir dann die Frage stellen, ins Zentrum stellen, was machst du, der du das sagst, eigentlich mit dir selbst? Trampelst du auf dir rum? Schätzt du dich wert? Respektierst du dich? Nimmst du dich ernst? Ja? Das ist die Thematik und das ist die erfreuliche Thematik. Weil wenn ich mit mir so umgehe, dann habe ich die Möglichkeit, meinen Umgang mit mir zu ändern. Ich kann also dazu kommen, mir mehr Achtung entgegenzubringen. Und jetzt kommt es nicht darauf an, das war das, was Sie angesprochen haben, dass ich sage, der Einzige auf der Welt, der Achtung kriegen soll, bin ich. Nein. Ja? Die anderen dürfen genauso viel Achtung kriegen wie ich. Aber es kann doch nicht so sein, dass ich sage in einer Beziehung, der eine kriegt alle Achtung und der andere alle Verachtung. Ja, oder nicht? Das kann doch keine erfolgreiche Partner oder erfreuliche Partnerschaft sein. Sondern das kann doch nur sein, wenn jeder sich beachtet. Wir haben das ja auch in dem Buch Liebenswert beschrieben, in dem Kapitel Müllers und Schulzes, wo befreundete Ehepaare sich gegenseitig Gefallen tun wollen. Ja, und da kommt es dann zum Schluss heraus, frei nach Wilhelm Busch, nicht, dass beide Parteien völlig verärgert sind und sich missverstanden und misshandelt fühlen. Obwohl sie das Beste gewollt haben, aber eben nicht bei sich geguckt haben und nicht bei sich angefangen haben und nicht sich eingebracht haben mit ihren Bedürfnissen. Das gilt für Mütter natürlich genauso. Die Kinder haben selbstverständlich ihre Bedürfnisse. Und die Kinder sind ja auch so gepolt, dass sie unersättlich sind, dass sie also fordern, was geht. Ja. Und wenn dann der andere eine Gummiwand ist und sagt, ich muss alles geben, ich habe aber gar nichts mehr, ich kann nicht mehr, ich gehe kaputt und die machen mich kaputt und so weiter, dann ist ja diese ganze Beziehung belastet. Und wenn jetzt die Eltern sagen, also ich bin auch jemand, und ich habe auch Bedürfnisse und ich habe auch Rechte. Und jetzt müssen wir gucken, was deine Bedürfnisse oder eure Bedürfnisse sind und was meine Bedürfnisse sind. Und dann müssen wir die in eine vernünftige oder eine einigermaßen ausgewogenen Balance erfüllen. Dann leben wir alle beide Teile sehr gut. Ja? Und sonst lebt einer auf Kosten des anderen.
Und das heißt wieder, um nochmal das Bild, was ich eben schon versucht habe zu skizzieren, zu zeigen, dass ich mich halt sichtbar mache, dass ich mich nicht unsichtbar auf den Boden lege und vielleicht dann das Gefühl habe, man trampelt auf mir rum, sondern dass ich aufrecht stehe. Man eckt vielleicht auch an mir an, weil ich auch Bedürfnisse äußere, weil ich sage, hey, hallo, mich gibt es auch. Oder die und die Bemerkung, das war jetzt unpassend oder Ich habe ja in meiner Einleitung auch gesagt, wenn was schief läuft, wenn es Konflikte gibt im Leben, dass man dann nach Schuldigen sucht und dass man dann oft das Gefühl hat, man selber ist mit schuldig und man martert sich mit Hättensätzen.
Ja, aber man ist selber schuldig, ist ja, das ist die andere Ecke. Das ist die Ecke, dass man sich deswegen schuldig fühlt, weil man die Bedürfnisse und Wünsche der anderen nicht perfekt erfüllen kann, sodass sie zufrieden wäre. Okay? Also ich lasse auf mir rumtreiben sozusagen, ich mache mich zum Deppen des Hauses und so weiter und ich mache alles für die anderen, was man übrigens bei Gemobbten auch immer hört. Ich gebe mir doch die größte Mühe, ich mache das, ich bringe Blumen mit, ich sorge für Atmosphäre und so weiter, ja? Und das würdigt keiner. Das heißt, sie haben schon das Gefühl, dass sie was tun, aber es ist ja nicht so, dass sie das Ergebnis erreichen, was sie haben. Und wenn sie sich jetzt schuldig fühlen, dann tun sie das, weil sie sagen, ich bin nicht gut genug.
Ich kenne aber auch die Variante, das bekomme ich auch öfter erzählen, dass Menschen für sich sorgen und dann, was sie eben auch schon ausgeführt haben und dann als egoistisch dargestellt werden und sie dann sozusagen rückfällig werden, dass sie denken, es ist falsch, dass ich jetzt eine bestimmte Position für mich eingenommen habe, dass ich als Mutter mir jetzt ein zweistündiges oder einstündiges Kaffeetrinken mit meiner Freundin freigekämpft habe und der Mann macht Vorwürfe und die Kinder, Mama, wo warst du?
Hier läuft alles schief. Das ist doch eigentlich völlig klar, wenn ich meine Umgebung verwöhne, sozusagen, und sie dazu erziehe, dass ich jemand bin, der immer alles hergibt, ohne Rücksicht auf sich selbst, dann ist es Besitzstandswahrung, dass sie sich natürlich wehren, wenn man ihnen sagt, jetzt ist das nicht mehr so. Jetzt musst du dir dein Butterbrot selber schmieren. Du bist schließlich schon 18 Jahre alt. Vielleicht kannst du das inzwischen. Oder woher sollst du es eigentlich können? Weil ich habe es dir bisher immer abgenommen, aber lerne es jetzt. Ja, ich lese meine Zeitung jetzt.
Also nochmal ein herausforderndes Thema, die Alltagswerkstatt. Alle trampeln auf mir herum. Sie haben es zu Anfang schon in der Einleitung gesagt, dass es auch ein schwieriges Thema ist, weil es ist emotional einfach besetzt. Dieses Gefühl, wenn man sich vielleicht ausgenutzt fühlt, wenn man das Gefühl hat, alle trampeln auf einem rum, wenn man sich es bildlich vorstellt, das tut auch, auch wirklich weh. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier zur Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Mein Name ist Sabine Böhler. Gegenüber sitzt mir mein Gesprächsgast, der Leiter der Alltagswerkstatt, Arzt und Psychotherapeut Dr. Jakob Derbolowski. Unser Werkstück heute, liebe Zuhörer, alle trampeln auf mir herum. Und wenn man sich das bildlich vorstellt, wenn jemand auf einen herumtrampelt, dann sind es immer zwei Personen, die daran beteiligt sind, nämlich einer, der auf sich herumtrampeln lässt und einer, der vielleicht auf einem herumhackt, auf einem herumtrampelt. Und wir haben eben schon über die Frage gesprochen, zum einen, warum tun das die Menschen, dass sie auf einen herumtrampeln? Ich möchte sogar sagen, viele merken das vielleicht sogar gar nicht, dass sie auf einen herumtrampeln, sondern sie denken, wenn sie einen brauchen und Ansprüche an einem haben, dass sie einem damit vielleicht auch Liebe, Anerkennung und Würdigung geben, weil man ist ja wichtig. Doch man selber, auf dem herumgetrampelt wird, von dem viel erwartet wird, der könnte sich die Frage stellen, was will ich denn erreichen, indem ich so viel mit mir machen lasse, indem ich vielleicht mich nutzen und benutzen lasse, auf mir herumtrampeln lasse. Wir möchten mit Ihnen auch ins Gespräch kommen, liebe Zuhörer, und wissen, wie es Ihnen geht, welche Erfahrungen Sie gemacht haben und ob Sie Lösungen für sich und Ihr Leben gefunden haben. Ich darf jetzt schon eine erste Hörerin, Herr Dr. Derbolowski, begrüßen. Sie möchte anonym bleiben. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, hallo, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott.
Ich muss sagen, dieser Beitrag ist sehr, sehr lobenswert und Gott sei Dank mal diese auch mal diese Meinung zu äußern dürfen. Mhm. Mein Leben ist das lebenswert, war es früher.
Ja.
Ich war verheiratet, bin seit 25 Jahren geschieden, lebe allein. Und mein Leben war liebenswert, unter Anführungsstriche. Ich konnte nie was recht machen von meinem Mann gegenüber. Ich hatte aber 4 Kinder. Ich liebte diesen Menschen über alles.
Ja.
Und es war immer, ich bin ehrlich, es war immer, ich war die Blöde, ich war das Rindvieh, ich war alles Mögliche, alle guten und schönen Kosenamen, was man noch so alles gibt, die will ich jetzt nicht nennen.
Eben, die wollen wir nicht nochmal hören. Ne?
Und ich konnte einfach nicht mehr. Es wurde dann mir sowas angetan, aus keinem Grund, überhaupt keinen Grund. Und ich war krankenhausreif. Und dann sagte ich so, ich kann nicht mehr. Lieber Gott, hilf mir.
Ja.
Und meine Fürsprecherin war die Mutter Gottes. Ich ging zu ihr. Wir haben zu Hause einen Wallfahrtsort. Und ich ging zur Mutter Gottes und sie half mir. Sie gab mir den Rat, komm, mein Kind, so schwer es ist, aber geh mit Gott.
Ja.
Gott hilft dir dabei.
Ja, genau das meine ich.
Ach, ich habe mit meinen Kindern gesprochen.
Ja.
Kinder, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Ja.
Ich muss gehen.
Ja.
Kommt mit mir. Nein, wir bleiben hier.
Ja.
Ja, was sollte ich machen? Mein Herz war wie bei Mutter Gottes unter dem Kreuz.
Ich verstehe das, finde und kann das auch nachempfinden. Das sind eben diese schwierigen Situationen. Aber es ist eben so, dass wir untergehen, wenn wir nicht irgendwann unsere Partei ergreifen. Und das geht natürlich nicht ohne Preis. Das ist völlig klar. Das ist eine schwere Geschichte, weil man sich ja damit eben sozusagen aus dieser bisherigen und gekonnten Situation herausbegibt. Es ist eine Merkwürdigkeit im Leben, dass wir umso mehr geliebt werden, wie wir darauf verzichten, unbedingt von den anderen geliebt werden zu wollen. Das heißt, wir müssen eigentlich sagen, ob die mich mögen oder nicht, ist nicht für uns wichtig, sondern für uns ist wichtig, dass wir uns selbst anfangen zu mögen und wertschätzen. Und ich meine, das sehe ich aus dem, was Sie gesagt haben. Da haben Sie eben an dem Punkt angefangen, endlich zu sagen, ich will auch leben und ich will nicht so leben und ich kann nicht so leben. Und das, finde ich, ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Also herzlichen Dank für das, was Sie gesagt haben.
Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Danke für Ihren Anruf und ja, dass Sie mit uns auch ein Stück weit Ihres Lebens mit uns geteilt haben. Alles Gute für Sie.
Dankeschön. Und ich bin so dankbar, dass es hier Radio Horeb gibt. Ich muss immer wieder Vergelt's Gott sagen.
Bitte gern.
Dankeschön.
Ja, das verbinde ich gleich auch an alle anderen Hörer, die diesen Dank im Herzen haben, auch an Dankeschön an Sie.
Die Hörerin hat ja auch noch etwas gesagt, was eben viele Menschen so sagen. Ich konnte es nie den anderen recht machen. Nun muss man wissen, dass die anderen Menschen andere Menschen sind als man selber, andere Aufgaben, andere Bedürfnisse haben. Das heißt, die Aussage ist immer richtig, weil wir können es nie allen recht machen. Wir machen es immer irgendjemand Unrecht. Und wir bevorzugen dabei, uns selbst Unrecht zu tun, weil das am bequemsten ist, weil das am ungefährlichsten erscheint und weil wir die Folgen erst später wahrnehmen. Ja, deswegen versuchen wir, uns auf unsere Kosten es den anderen recht zu machen, ohne zu dem Ergebnis zu kommen. Und das halte ich doch für eine sehr bedenkliche Geschichte, wenn man sich das mal überlegt. Natürlich, auch das möchte ich noch mal grundsätzlich sagen, wenn wir jetzt so sprechen und sagen, so und so sind die Mechanismen, dann heißt das nicht, wenn jemand jetzt auf sich rumtrampeln lässt, dass er das bewusst und vorsätzlich tut, sondern das ist ihm vielleicht gar nicht bewusst, er weiß es gar nicht, er sieht es nicht. Ja, kann es vielleicht auch gar nicht sehen und braucht eventuell externe Hilfe. Das ist mir wichtig, weil sonst käme hier raus, dass die ja einfach nur besser denken sollten, nicht? Die das machen und dann wäre alles gut. So ist es eben nicht, denn sie sind ja bemüht, das Bestmögliche zu tun. Jedenfalls so, wie sie sehen. Ja, nur, dass es andere Wege gibt, die sehen sie nicht. Und hier möchte ich noch einen ganz kleinen Punkt eben schnell ergänzen, nämlich einen Punkt, der noch nicht dran war. Die Frage, die ganz selten gestellt wird, ist, fühlen sich denn die trampeln eigentlich wohl damit? Und ich glaube, dass die das gar nicht tun, sondern das, oder jedenfalls nicht immer tun. Denn das ist ja auch eine ganz unangenehme Geschichte, wenn man auf jemanden, der schon am Boden liegt, rumtrampeln muss. Ja, ich kenne da Situationen aus dem Leben, wo man eben nicht umhin kann, auf andere Menschen draufzusteigen. Sie hatten das mit dem Bildhaften. Ja, zum Beispiel in so einer engen Situation, wo Menschen übereinander fallen und von hinten der Druck kommt, steigt man über andere und auf andere Menschen. Das ist für die, die draufsteigen, wahnsinnig unangenehm. Ja, das wollen die gar nicht, aber sie haben keine Wahl. Mhm. Okay?
Es gibt unterschiedlichste Gründe, warum Menschen fallen.
So ist es, nicht? Mhm. Und wir fallen ja alle irgendwo mal, nicht?
Immer
und,
wieder, natürlich.
Und auch. Da wollen die anderen eigentlich grundsätzlich nicht drauf rumtrampeln. Mhm. Okay? Die andere Frage ist natürlich auch, wenn jemand nun das als sein Ziel oder als den Weg zu seinem Ziel sieht, auf sich rumtrampeln zu lassen, dann muss er im Prinzip, und das klingt jetzt vielleicht ganz komisch, die anderen auch dazu verleiten, auf ihn draufzutreten. Das ist ein ganz anderer Gedanke vielleicht, den viele noch gar nie gehabt haben. Ja?
Und verleiten wieder aus diesen besagten Gründen, natürlich, weil wir uns Liebe wünschen, ja, weil wir uns anerkennen.
Würdigt, nicht? Wir wollen, dass die anderen Rücksicht mal auf uns nehmen. Ja. Wir wollen, dass die anderen bemerken, ohne dass wir sagen, dass wir nicht immer die Kürzeren ziehen. Ja, das sind so die Punkte, ja. Und dann kommt eben, das noch geht ja noch weiter, das Schicksal ist mir nicht wohlgesonnen, nicht wahr? Und Gott ist auch mitschuldig, weil er uns nicht so ausgestattet hat, dass wir so sein können, dass uns alle Welt mag.
Und dass man nicht auf uns rumtrampelt und dass wir aufrecht immer stehen können in unserem Leben.
Das kommt dann als nächstes hinzu, nicht? Mhm. Ja.
Machen wir mal weiter mit den Hörern, ja, was die noch beizutragen hatten, haben. Aus Mannheim, Frau Münd, grüß Sie.
Ja, guten Tag, Frau Böhler und guten Tag, Herr Dr. Dabolowski. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Und ich möchte auch was dazu beitragen. Ich hatte in einem Seminar auch eine wichtige Frage für mich erkannt, für diese Situationen. Wer bin ich eigentlich selbst? Mhm. Bin ich jetzt so ein Typ Transporter? Transportschiff in der Richtung, in dieser Größenordnung, oder bin ich vielleicht ein kleineres Segelschiff? Und da gibt es ja ganz viele Variationen. Die hatte das mit Schiffen verglichen, so die Menschheitstypen. Und ja, da muss ich mich halt auch ehrlich fragen, wenn ich nur ein kleines Segelschiff bin, dann kann ich nicht wie ein Transportschiff wirken und tätig werden. Dann muss ich mich halt mit anderen Aufgaben auch befassen, auch wenn mir das vielleicht dann vorgeworfen wird.
Naja, oder als zu wenig erscheint.
Genau,
nicht?
Genau. Ja. Und das ist auch sehr schwer, ich bin ganz gern mit Transportschiffen unterwegs, aber man muss dann auch klare Grenzen setzen, sonst ist man wirklich dann auch am Untergehen und muss auch verteidigen.
Und dann, wenn man untergeht, kann man gar nichts mehr transportieren.
Ja.
Das heißt, das ist ja eigentlich ein bisschen doof, ne?
Ja, und also für mich war es ganz wichtig, wer bin ich selbst erstmal? Und dann kann ich auch mit anderen zusammen Beziehungen leben, auch sonst in der Arbeit, ne?
Kann ich nur unterschreiben, genau so ist es. Und ich meine, Sie haben, wie jeder Mensch, hat er ja eine Aufgabe mitbekommen. Er ist ja ein einzigartiger Mensch,
ja,
hat Lebensaufgabe.
Genau.
Und
genau,
er hat Verpflichtungen, das, was ich sagte, jeder Mensch hat die Aufgabe, mit seinen Talenten zu wuchern, nicht?
Ja.
Ja, wenn ich die aber gar nicht kenne, was ist dann los, ne?
Genau, okay. Aber ist auch schön, dass Sie gesagt haben, Gott liebt grundsätzlich auch jeden Menschen so, wie er ist, ja?
Das also ist das Schöne, auch unvollkommen.
Ja, und auch das Feilschen ist ganz, ganz wunderbar, ne?
So ist es.
Auch wenn es oft übersehen wird.
Ja, so ist
gut,
es.
Vielen
Herzlichen Dank
nochmals, ja.
Ja, danke schön, Frau Münd. Aus Mannheim haben Sie uns angerufen. Die nächste Hörerin, Herr Dr. Dabolowski, die ist auch schon in der Leitung. Aus Düsseldorf haben Sie uns erreicht, Frau Treuten-Borbeck. Grüß Sie.
Treuten-Borbeck, ja, Frau Böhler, grüße Sie.
Ja.
Und Herr Dabolowski, also dieses Thema ist natürlich ganz, ganz groß gefächert. Und wie Sie sagen, jeder hat seine Talente. Und dann passiert das ganz einfach, dass man sich in manchen Dingen zu sehr einbringt. Und dann ist es wie ein kleiner Kollaps, der einen zurückschmeißt. Und dann kommt man zur Besinnung und ja, erkennt das und dann braucht man wieder Ruhe für sich selbst, damit man wieder zur Ruhe kommt. Und ich habe das selbst bei mir erfahren. Ich bin ganz glücklich verheiratet und habe einen ganz lieben Mann und trotzdem hat man eben seine kleinen Schwächen, wo man das manchmal gar nicht merkt, dass man sich zu viel einbringt in vielen Dingen, ja, die dann einfach etwas zu viel wird.
Sie meinen also den anderen nicht angemessen gelten lässt und dafür sich mehr gelten lässt.
Ja, ja.
Ja, das ist eben natürlich, das ist genau diese Gratwanderung.
Ja.
Alles zu viel ist oder zu wenig ist das. Und Menschen, die ihm sagen, alle trampeln auf mir rum, sind Menschen, die in ihrem Verhalten, die sich so verhalten, dass sie sich nicht angemessen, also zu wenig einbringen. Sie müssten sich mehr einbringen. Okay?
Selbst auch im Leben geholfen hat, ganz einfach in die Stille zu gehen.
Das ist oft hilfreich.
Ja, und das ist einfach ein ganz großer Lernprozess. Mhm. Und ich persönlich habe mir gesagt, ich habe noch nie so viel gelernt, in der Zeit, wo ich älter geworden bin.
Mhm.
Ja, und ich glaube auch, dass man ein großes Selbstbewusstsein haben muss. Sonst geht das gar nicht.
Das ist der Kern. Sie sagen etwas sehr Wichtiges. Es geht nämlich um die Frage, hat man Selbstachtung?
Ja. Das wollte ich jetzt gerade noch sagen.
Genau. Entschuldigung, dass ich es Ihnen weggenommen habe.
Ja, das ist nicht schlimm. Nein, nein.
Nicht? Und Selbstachtung fußt auf Selbstbewusstsein.
Ja.
Und da folgt eben, und Selbstbewusstsein zum Beispiel entsteht, wenn man da sich sicher ist, wie wir das ja belegen, dass das eine Tatsache ist, dass man immer liebenswert ist.
Ja.
Okay, danke schön.
Alles Gute für Sie.
Danke.
Vielen Dank.
Danke schön.
Ja, danke schön. Und das ist auch wirklich auch etwas Schönes, gerade im Alter, dass man reife Lebensfrüchte einfach ernten kann, aus Erfahrungen. Genährt. Franz Schopp aus Ebersberg, ich grüße Sie.
Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Dr. Derbolowski. Ich habe mir jetzt sehr viele Gedanken gemacht. Und zwar, man geht davon aus, Sie gehen davon aus, dass die Menschen so handeln, dass man ihnen beibringt, sie sollten so handeln, dass es zum Guten sich wendet.
Ja, das
also,
ist gefälscht.
Nicht, sozusagen ausgenutzt wird und so weiter. Dazu gehört ja ein riesiger Wille. Und Sie wissen ja, dass alles Ursache und Wirkung hat. Ich habe es bei meiner Mutter erlebt, die ihr Leben lang ausgenutzt wurde.
Mhm.
Und sie konnte nicht anders.
Ja.
Weiß. Und ich denke mal, es gibt Menschen, die direkt angezogen werden von anderen Menschen, die sie ausnutzen.
Ja, das stimmt ganz sicher. Es ist ganz sicher
so. Das ist ein riesiges Problem für diese Menschen, die so, von der Erziehung her so erzogen wurden, dass sie selber nicht bewusst sind, dass sie nicht handeln können im Selbstbewusstsein, sondern dass sie immer für andere da sind, was sie jetzt ständig auch mitgeteilt haben. Und das ist ein großes Drama für die Leute, die dann ausgenutzt werden, aber nicht anders können.
Nicht anders können, weil sie eben hier falsche Vorstellungen haben von dem, was ihre Aufgabe ist.
Ja.
Ja, und deswegen machen wir zum Beispiel so eine Sendung, dass wir einfach hier mal andere Gesichtspunkte bringen, dass man sieht, so stimmt das nicht. Weil da stehen einfach Glaubenssätze oder Sätze dahinter, feste Dinge, dass es so ist, aber so ist es eben nicht, ja. Das heißt also, natürlich gibt es Menschen, die bieten sich an, sozusagen, um ausgenutzt zu werden. Und wann tun sie das? Wenn sie selbst glauben, dass das der richtige Weg ist und sie keinen anderen kennen. Und da ist es unsere, finde ich, Pflicht und Schuldigkeit, dass wir ihnen sagen, das kann nicht der Weg sein, sondern es gibt andere Wege, zu demselben Ziel zu kommen, nämlich diese Liebe, Zuwendung und Anerkennung zu bekommen. Und ganz interessanterweise ist es eben so, dass die Menschen, wie die Hörerin vorhin sagte, die Selbstachtung haben, merkwürdigerweise oder nicht merkwürdigerweise von den anderen besondere Achtung erfahren und besonders geliebt werden.
Ja, natürlich.
Ganz im Gegensatz zu denen, die sich, ich sag's mal so bayerisch grob, flapsig, die sich immer gern so zum Deppen machen.
Mhm. Ja? Obwohl ich dann im Nachhinein sagen muss, meine Mutter ist leider schon unter der Erde, dass sie im Nachhinein auch von den Kindern, ach, das war eine tolle Mutter, die hat alles gemacht und so. Und so wie sie das jetzt sagen, wenn man sich so eine Sendung anhört, ist einem völlig klar, dass das nicht der richtige Weg war. Ne?
Ja. Ja, und dass man das hinterher sagt, wissen Sie, es ist ja auch so, dass das, was ich vorhin sagte, die Trampler, denen geht's ja nicht unbedingt gut. Und so wie Sie jetzt sagen, wo Ihre Mutter verstorben ist, haben hinterher die anderen, ja, für die sie das alles getan hat, unter Umständen schwere Schuldgefühle. Mhm. Ja, und sagen, was haben wir da bloß getan? Und jetzt können wir es nicht mehr gut machen und sie ist nicht mehr da und so weiter.
Oder wir haben uns am Sterbebett oder in den letzten Jahren ausgesprochen.
Wenn wir Glück haben, nicht? Aber wenn das nicht geht, und da kann man wiederum sagen, die nur trösten und sagen, nein, das war eben so, und es war eben so notwendig, sonst wäre es anders. Aber wir können daraus lernen. Und wir können daraus lernen, und da gibt es auch ein ganz schönes Buch über die Kindererziehung von Jesper Juhl, Nein sagen aus Liebe. Ja, es ist eben für alle alles machen, nicht zwingend Liebe. Sondern es kann auch das Gegenteil sein. Ja?
Aber ja, ich verstehe das alles. Aber was Sie sagen, da gehört ein unglaublicher Wille dazu. Und der Wille auch, das zu wollen. Und eine Anregung, wie zum Beispiel jetzt, diese Sendung.
Ja, richtig. Und dazu gehört eben, dass man sich selbst als liebenswert ansieht. Das ist der Punkt, der was Sie mit Wille bezeichnen. Wenn es mir gelingt zu sagen, ich bin ein liebenswerter Mensch und ein wundervoller Mensch, was auch eine Tatsache ist, dann werde ich das schützen und achten. Und auch gegen Attacken anderer.
Also muss ich das heraushalten können, ne?
Ja. Also, herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Herr Schoppen.
Ja, bitte sehr. Dankeschön nochmal.
Ich freue mich auch, dass auch mal ein Mann hier anruft.
Auf Wiedersehen. Danke, wieder. Alles Gute noch.
Ja, und der nächste Mann ist auch schon in der Leitung, Herr Dr. Derbolowski, und zwar der Herr Schenk aus Köln. Grüß Sie.
Ja, Schenk, guten Tag.
Guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Derbolowski, Dr. Derbolowski, Entschuldigung, und auch Frau Böhler. Ich finde die Sendung sehr, sehr gut oder auch interessant. Ich möchte das von dem Vorredner noch ein bisschen vertiefen. Ich habe selber auch Mobbing, das geht ja in solche Stufen auch hinein, erfahren. Und wir sind ja als Kind nach dem Krieg meistens zu einem Ja erzogen worden. Mhm. Ein Widerspruch gab es ja nicht.
Oder ein paar hinter die Ohren.
Wer einen Mann gesagt hat als Kind, der hatte schon einen auf Deutsch hinter der
Genau, hinter die Ohren.
Ich meinte also, wir sind zu dem Ja erzogen worden, die ältere Generation, weil wir kein Nein sagen durften. Wir haben einen hinter die Löffel bekommen, auf Deutsch gesagt.
Genau.
Und das hat sich so doll eingeprägt, dass der Wille gar nicht mehr so möglich ist. Wir brauchen dann, auf Deutsch gesagt, Hilfe von einem Psychotherapeuten oder Begleitung und so weiter.
Ja.
Denn von alleine klappt das dann nicht. Ich habe mir auch Hilfe gesucht bei einer Psychotherapeutin, weil ich auch in eine tiefen, Depression kann man nicht sagen, aber in dem, was ich eben sagte.
Ja.
Und das, denke ich, braucht dann derjenige, der das erkennt und auch willentlich hat. Und ich habe mich auch gestern wieder gewehrt und gesagt, wir haben beim Pfarrfest geholfen. Und da sagte eine Dame, schmeiß die Tische nicht so. Ich sage, ich schmeiß die Tische nicht. Ich tue die Tische so hinlegen, wie ich das immer mache. Und wenn Ihnen das nicht recht ist, ja, dann müssen Sie sich einen anderen suchen.
Ja, ist doch prima.
Ja,
ja.
Aber das sind Leute, die auch in der Kirche angestellt sind und das auch irgendwo für sich noch nicht klar haben.
Naja, auch Mitarbeiter.
Diese Trampel-Methode, ne?
Naja, aber auch die Mitarbeiter der Kirchen sind natürlich Menschen und insofern nicht vollkommen und arbeiten auch alle an ihrer Vervollkommnung.
Sprung mit dem Ja, gegenüber Gott wird das verwechselt mit den Menschen, meines Erachtens.
Naja, und die Verantwortung.
Ja, zu
ja, natürlich. Sag
kann
ja
ich immer Ja zum Menschen sagen.
Ja, wenn Sie ja. Wenn Sie Ja sagen zu Gott, müssen Sie auch Ja sagen zu sich, denn Sie sind ein Geschöpf Gottes. Herr Schenk, ich danke Ihnen für Ihren Beitrag.
Ja, recht schönen Dank und alles Gute.
Und Grüße nach Köln.
Ja, danke.
Wiederhören, Herr Schenk. Ah, aus dem Raum Gießen jetzt wieder eine Dame, eine Hörerin, Frau Dr. Karin Marschall. Grüß Gott.
Guten Tag. Ja, grüß Gott. Grüß Gott, Herr Dr. Derbolewski. Hier ist Marschall aus Gießen. Und zwar, ich hätte vielleicht noch eine Idee, dass man, also für mir hilft es zum Beispiel, wenn ich als Opfer mit dem Täter rede. Mhm. Also wenn wir uns, also ich denke, eine Aussprache, da klärt eigentlich vieles. Mhm. Denn der Täter ist sich das oft ja gar nicht bewusst, dass er das auch tun wollte. Mhm. Er wollte das vielleicht gar nicht.
Eben, ja, meine ich. Mhm.
Ja, und ich denke schon, dass ein Gespräch sehr, sehr nützlich ist.
Vielen Dank. Das, was Sie sagen, heißt das, oder sagt mit anderen Worten das, was ich meine. Wenn ich also als Opfer mich als Opfer erlebe, dann werde ich nichts ändern können, weil dann müssen die anderen sich ändern, muss das von der anderen Seite erfolgen. Das erfolgt aber nicht und somit ist die Situation nicht lösbar, aus meiner Sicht. Das, was Sie sagen, heißt, ich fühle mich gar nicht mehr so als Opfer, sondern ich werde aktiv und handle und nehme das in die Hand und spreche mit dem anderen darüber, wie eigentlich die Situation ist. Und damit bin ich bereits aus der Opferrolle raus in die eines Tuenden. Mhm. Und hier gibt es nur eine kleine Ecke, wo man hängen kann, nämlich, dass dieses Gespräch so stattfindet, dass man dem anderen mitteilt, was er alles bei sich zu ändern hat, damit ich so bleiben kann, wie ich bin, anstatt das Gespräch so zu führen, dass ich sehe, für mich, was ich bei mir für mich tun kann, dass meine Situation, meine Probleme in meiner Situation gelöst werden. Also mein Beitrag. Mhm. Ja, wir neigen dazu, an den anderen zu schauen und zu sagen, du bist schuld und du musst dich ändern. Und das, so wie du das machst, kann das ja gar nicht gehen. Also sieh zu, dass du was tust und unseren eigenen Beitrag aktiv zu sein, den unterlassen wir. Also zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nehmen, ausgenutzt werden, dann ist unser Beitrag, dass wir auch das zulassen, dass wir ausgenutzt werden. Also müsste ich mal bei mir ändern, dass ich sage, ich will mich nicht, also ich lasse mich nicht ausnutzen. Ausnutzen heißt über Gebühr beanspruchen. Und in dem Moment stellt man dann fest, dass die anderen vielleicht sogar ganz glücklich sind, weil sie aus dieser Zwangslage rauskommen, ausnützen zu müssen. Ja, Frau Marschall.
Ja, danke schön.
Ich danke Ihnen auch für Ihren Beitrag nach Gießen. Schöne Grüße.
Danke schön. Ja. Aber dennoch, ganz wichtiger Beitrag, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich, dass wir in Beziehung gehen mit den Menschen, die auf uns herumtrampeln, das Gespräch suchen, uns auseinandersetzen. Und jetzt haben wir schon von
Sehen
Ihnen...
Sie, da bin ich, das ist eben die Frage. Mhm. Ich meine, das primär Gespräch mit dem anderen suchen, halte ich für sekundär. Primär ist, dass ich das Gespräch mit mir suche.
Mhm. Wie meinen Sie das?
Dass ich zu mir zum Beispiel sage, sag mal, was machst du eigentlich aus deinem Leben? Wie gehst du eigentlich mit dir um? Schätzt du dich wert? Achtest du dich? Respektierst du dich und deine sinnvollen Notwendigkeiten? Und in dem Maße, in dem ich das bei mir tue, ändert sich die Welt für mich.
Respektierst du, dass du vielleicht zu viel Arbeit hast im Job?
Na, dass du versagst, dass du nicht alles kannst oder dass du jetzt, wo die anderen was von dir fordern, sagst, ich bin jetzt schwach. Respektierst du dich dann und sagst, das ist wichtig, ich bin schwach, also muss ich es respektieren, muss ich mir eine Auszeit nehmen oder muss ich das jetzt machen und mal so lange die Bedürfnisse der anderen quasi wie das Radio ausschalten. Ja, da anfangen.
Und das mitteilen.
Klar.
Ich schalte jetzt ihre Bedürfnisse ab oder ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt Urlaub.
Ich nehme mir jetzt Urlaub.
Mein Arbeitspensum ist zu hoch. Ich möchte Ausgleich meiner Überstunden oder als Mutter.
Ja, ich muss für mich sorgen und diese Änderung bei mir vornehme. Und das Komische ist, und das sehen wir in den Therapien und überall immer wieder, wenn jemand das macht. Fällt erstens Menschen schwer, aber wenn sie es denn tun, erleben sie, dass die Umgebung ganz anders mit ihnen umgeht. Mhm. Das haben sie vorher gar nicht erlebt. Sie sehen die Welt mit anderen Augen und plötzlich wollen die Leute sie gar nicht mehr so ausnutzen oder auf ihn rumtrampeln.
Was mir in der Begleitung dann schon begegnet ist, dass Menschen dann gesagt haben, jetzt muss ich mich schon wieder ändern. Ich will doch, dass die anderen sich ändern, auch wieder. Warum immer ich? Warum muss ich mich
Klar.
ändern?
Ja, und das Warum ist eben, weil es viel bequemer ist, dass mein Nachbar seinen Garten ordentlich macht, als für mich. Da helfe ich ihm vielleicht auch gern dabei, weil da kann ich auch jederzeit wieder aussteigen, als meinen eigenen Garten in Ordnung zu bringen.
Bevor wir jetzt die letzte Hörerin ganz und gar vielleicht, dass wir sie vergessen. Sie sollen doch noch Raum bekommen. Ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, Herr Dr. Dabolowski. Ja. Also meine Idee zu dem Thema war, meine Freundin hat mal gesagt, wir Frauen, Mütter sind auch Vorbilder für unsere Töchter.
Mhm.
Und Vorbild, das nur arbeitet oder so. Also ich glaube, Tochter sieht auch ganz gern, wenn die Mutter sich mal was gönnt und so. Also ich hatte gerade am Wochenende die Freude, ich ging spontan in ein klassisches Konzert. Ich sah am Telefon, meine Tochter meldet sich, ich schrieb ihr, wo ich bin, und sie schreibt dann zurück, genießt es. Also die Tochter freut sich mit der Mutter, wenn sich die Mutter was gönnt. Man kann ja wieder arbeiten, aber ich glaube, es muss beides immer Ausgleich sein.
Also das, was Sie sagen, finde ich, spricht mir sehr aus der Seele, denn es geht um das Vorbildsein. Wie er sich räuspert, wie er spuckt, das hat er alles abgeguckt. Das heißt, wenn jetzt die Eltern zum Beispiel vormachen, dass das Leben heißt, auf sich rumtrampeln lassen, kann das ja für Kinder nicht besonders verlockend sein eigentlich. Aber sie müssen sagen, das ist eigentlich das Richtige und dann leben sie das auch nach. Wenn aber sie erleben, dass ihre Eltern in angemessener Weise dafür sorgen, dass sie in einem guten Zustand sind, dann lernen die Kinder, dass sie auch ein Recht haben, dafür zu sorgen, später in ihrem Leben ihre Partei angemessen zu vertreten. Ja, hierbei kommt es eben wichtig, und da sind viele Missverständnisse, und da machen wir ja auch eine Reihe von Sendungen zu diesen Themen, was ist angemessen? Das werden wir jetzt natürlich hier nicht mehr behandeln können.
Gut, dann nehmen wir das jetzt auch noch als einen humorigen Abschluss von doch so einem wichtigen, ja auch ernsten Thema. Danke für Ihren Anruf. Alles
Danke.
Gute.
Auf ja. Wiederhören.
Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja. Herr Dr. Dabolowski, jetzt sind wir fast am Ende wieder von unserer heutigen Alltagswerkstatt. Es ist immer kurzweilig, alle trampeln auf mir herum.
Ja, und ich würde mich freuen, wenn hängen geblieben ist, dass immer zwei dazugehören und dass die Änderung bei dem erfolgt, der unter diesen Dingen leidet, dass er bei sich Änderungen vornimmt und dass er den anderen nicht unbedingt damit dient, wenn er zulässt, dass sie trampeln. Die Frage ist, wie ist der Weg daraus? Was gibt es für Lösungen? Und das kann man zusammenfassend vielleicht in ein paar Punkten sagen. Nämlich erstens mal, dass wir als erwachsene Menschen lernen, auf Liebe von anderen zu verzichten und dafür Liebe von innen heraus zu entwickeln. Das heißt also, sich der Gottesliebe anschließen, die uns liebt und sagen, der hat recht und wenn der uns liebt, dann lieben wir uns auch. Ja, dazu gehört auch wahrnehmen, wo ich selbst auf mir rumtrample und damit auf der göttlichen Gabe herumtrample. Das zweite ist, dass wir den Empfänger nicht mehr so ausrichten quasi nach den anderen, sondern zunächst auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigene Aufgabe richten und mit der Mitgift bzw. den Talenten, die wir mitbekommen haben, wuchern. Dazu gehört, seine eigene Partei angemessen zu vertreten, das heißt also Nein sagen auch, wenn es über die Kräfte geht oder unangemessen erscheint. Dazu gehört auch, Nächstenliebe richtig zu verstehen, nämlich nicht so, dass für den anderen auf Kosten von etwas passiert, sondern dass eine Situation geschaffen wird, wo ich gewinne, du gewinnst und Gott gewinnt, nicht Sieg-Niederlage-Strategien. Dann, dass wir eben diesen Teufelskreis überwinden, Liebe zu bekommen zu wollen, deswegen gefügig zu sein und dann keine zu bekommen. Also, machen Sie sich klar, dass Sie grundsätzlich ein liebenswerter und ein wundervoller Mensch sind und deswegen dafür zuständig sind, dass es Ihnen entsprechend geht. Sozusagen sagen Sie, wer mich nicht liebt, ist selber schuld und wer auf mir rumtrampelt, nämlich ich zum Beispiel selbst, ist auch selber schuld und findet so den Weg nicht. Stehen Sie zu sich, entwickeln Sie Selbstachtung über Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Körperbewusstsein, dann werden Sie die Aussage, alle trampeln auf mir rum, nicht mehr sagen, aber eben auch nicht sagen, ich trample auf anderen rum. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Das war die Alltagswerkstatt. Ihnen herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, auch für Ihre Anrufe, für Ihre Beiträge. Und auch danke, dass wir wieder ein Stück Lebensweg mit Ihnen zusammen gehen durften, dass Sie mit uns zusammen an diesem Werkstück gearbeitet haben. Alle trampeln auf mir herum. Und wer sagt, dieses Werkstück, das möchte ich doch auch anderen Menschen zeigen und weitergeben. Sie können sich wie immer einen CD-Mitschnitt bestellen bei dem Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst in Balderschwang. Ich sage dazu mal die Rufnummer, wie Sie die CD telefonisch bestellen können, unter der 08328 921 120. Sie können sich die Sendung auch herunterladen von unserer Homepage horeb.org. Dort wird sie im Downloadbereich für Sie bereitgestellt unter der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Ja, liebe Zuhörer, das wünsche ich uns, dass wir uns als liebenswerte Menschen erachten, dass wir spüren können und wissen im Innersten, dass wir Abbilder Gottes sind und damit liebenswert und gewollt. Und dass wir uns der Gottesliebe anschließen, immer wieder neu, und dass wir eingeladen sind, aus seiner Quelle, aus seinem Herzen zu trinken. Alles Gute wünscht Ihnen Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 761515. Ich wiederhole: 761515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.